Ihr Lieben, auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass wir miteinander Sabbat feiern können, dass wir Gott loben können im Gebet, im Lied, aber auch miteinander Gedanken austauschen können bezüglich des Wortes Gottes und so, dass wir wachsen können. Ich brauche es eigentlich nicht mehr sagen. Ihr wisst, die ersten Minuten, wenn ich in einer Gemeinde bin und es gibt Kinder, gehören den Kindern. Ich darf euch bitten, hier nach vorne zu kommen. Geschichte erzählen, aber bevor ich die Geschichte erzähle, bekommt ihr eine Aufgabe. Die muss nicht jeder erfüllen, aber ich gebe mal hier dir einen Zettel, dir auch einen und dann brauche ich noch jemand, vielleicht dir, okay? Ihr anderen braucht nicht traurig sein. Ich gehe jetzt auch gleich noch in die Gemeinde und da gibt es auch drei Leute, die auch einen Zettel bekommen. Und ihr bekommt, bevor ich die Kindergeschichte erzähle, eine Aufgabe. Das erkläre ich gleich. Also diese Aufgabe, die ihr jetzt gleich bekommt, die gehört zu unserer Geschichte, die ich erzählen werde. Ihr bekommt noch etwas zum Schreiben. Bitteschön. Bitteschön. So, bitte. Ich hoffe, die anderen haben etwas zum Schreiben. Es geht nur um ein Wort. Ihr werdet gleich die Augen zumachen, wenn ich es sage. Und dann schreibt ihr nur das auf, was ihr riecht. Meinetwegen, das, was ihr jetzt riecht, das riecht meinetwegen nach Orange. Oder es riecht nach Knoblauch. Oder es riecht vielleicht nach Zitrone. Also nur das, was ihr riecht, aufschreiben. Aber keinem anderen was sagen. Okay? Danke. Also ich möchte euch jetzt die Geschichte erzählen von Gambi. Darf ich den gerade noch haben? Bleistift? Dankeschön. Gambi hat eine Hütte, eine ganz starke Hütte, aber kleine Hütte, also ein Häuschen, am Anfang eines großen Waldes. Wir sagen Urwald. Und dort neben seinem Häuschen hat er noch ein kleines Häuschen und da gibt es zwei Gitter drinne. Der Gambi hat eine ganz besondere Aufgabe. Er hat immer wieder, wo habe ich den? Einen Kanister. Diesen Kanister füllt er mit kleinen Steinen ungefähr bis hierher und dann gibt er Sand hinein und der Sand geht dann zwischen die Steine durch und dann passiert das, der Gambi röstet dann Erdnüsse. Er röstet Erdnüsse und die Affen lieben über alles Erdnüsse. Und sobald er diese Erdnüsse dann hier oben reingibt, dann kommen die Affen schon an und sie quieken und sie jaulen, weil jeder dahin möchte. Ach, welch ein Geruch. Sofort, wenn der Gambi weg ist, kommt die Affenmutti, versucht hier reinzukommen, aber ich habe so ein kleines Loch mitgebracht. Kannst du mit deiner Hand so mal reingehen? Oh ja, es geht gerade noch so. Okay, danke. Du auch mal? Ja, sauber. Also, und pass auf, jetzt, kannst du mal rein? Aber nicht kaputt machen. Nee, geht nicht. Also, die Gambi-Mutti geht also hin und will da hinein, aber es klappt nicht. Dann sagt der Vater, geh auf die Seite, ich mach es. Und der geht dann mit seiner Hand, macht sie so ganz, ganz dünn, aber kommt auch nicht hinein. Toto, das ist das Baby, komm mal. Toto, und der Toto kommt und er hat ganz kleine Finger, wie du, kann hinein und er holt einige Erdnüsse raus und isst sie dann. Dann ruft schon die Mama, ey Toto, wir wollen auch was essen. Toto, wir wollen auch was essen. Die Mutti kommt dann, Toto geht hinein, gibt der Mutti ein paar Erdnüsse. Und so, der Papa will natürlich auch essen und so essen sie eine ganze Zeit Erdnüsse. Und dann auf einmal kommt Gambi raus und macht einen furchtbaren Lärm. Und die Affen hauen alle ab. Aber Toto sagt, wow, da sind ja noch Erdnüsse drin. Da hole ich eine Handvoll raus. Und der Toto geht hinein. Er kommt gut hinein durch dieses Loch. Aber wenn die Hand voll ist, dann ist sie groß. Und die Hand kommt nicht raus oder seine Pfote kommt nicht raus. Und dann ruft die Mama, ey Toto, lass los, lass los, lass los. Nein Mama, die sind doch so lecker, die sind so lecker. Toto, lass los. Aber der Toto macht das nicht. Er will unbedingt die Erdnüsse behalten. Ja, und dann kommt der Gambi mit einem Sack. gibt den Sack über seinen Kopf und da bekommt der Toto eine kleine Narkose durch den Gambi und dann lässt er alles los und dann geht die Hand wieder raus. Und er nimmt dann den Toto und gibt ihn in seinen kleinen Käfig und irgendwann verkauft er die kleinen Affen an Zoos, die kleine Affen brauchen. Das ist seine Aufgabe oder er sieht seine Aufgabe darin, ihr Kinder, es gibt auch in unserem Leben Dinge, die wir unbedingt loslassen sollen, das heißt, die wir nicht tun sollen. Zum Beispiel habe ich es erlebt, dass die Kinder ganz wild auf dem Bürgersteig haben die ein Wettrennen mit dem Fahrrad gemacht. Das ist sehr gefährlich, das sollte man nicht tun. Also nicht tun oder loslassen. Oder loslassen, wenn wir vielleicht zu lange ein Computerspiel machen oder ein anderes Spiel. Ich kenne ja diese Spiele heute nicht mehr. Die nehmen uns so viel Zeit weg, dass wir gar keine Zeit zum Lesen oder zum Gebet haben. Und dann gibt es Dinge, die wollen wir festhalten. Festhalten? Gerne biblische Geschichten hören. Gerne in die Gemeinde kommen. Oder wenn die Mama sagt, du, kannst du mal den Müll raustragen? Natürlich, Mama, das mache ich gerne. Oder der Papa sagt, kannst du mal das festhalten? Natürlich, das mache ich gerne. Von der Bibel her gibt es Dinge, die wir festhalten sollen. Glauben an Jesus und den anderen helfen. Und dann gibt es Dinge, die wir einfach loslassen sollten und müssen oder nicht tun. Und darüber werde ich auch in der Predigt sprechen. Ihr, die heute hier seid, ich habe nachher auch Erdnüsse für euch. Die dürft aber mitnehmen. Okay? Nach der Predigt. Also kommt dann zu mir. 2, 4. Ja. Und dann, Damaris, du bekommst auch Erdnüsse. Die anderen müssen noch wachsen im Riechen. Ich danke euch. Als ich Herrn Hubert in der Stadt traf, kamen wir ins Gespräch und während der Unterhaltung sagte ich, wissen Sie, Herr Hubert, ich habe hier einen Zettel und auf diesem Zettel steht so einiges drauf, was ich heute zu erledigen habe. Und wie ist es bei Ihnen? Ich habe kein Ziel, aber Bewegung tut immer gut. Ihr Lieben, alle Menschen auf unserem Globus sind unterwegs. Egal, ob wir arm oder reich sind, Hilfsarbeiter oder Facharbeiter, jung oder alt, weiß oder farbig, alle Menschen ohne Ausnahme sind unterwegs. Die einen haben ein ganz bestimmtes Ziel im Auge, wie ich, einiges in der Stadt zu erledigen, andere wollen einen Besuch machen und wieder andere einen Gipfel erklimmen. Die einen haben also ein bestimmtes Ziel und die anderen sind einfach nur unterwegs. Ob wir uns nun bewusst ein Ziel gesetzt haben oder nicht, unterwegs ist jeder Mensch, entweder unterwegs in Richtung Himmel, Reich Gottes, ewiges Leben oder weg von Gott in Richtung Tod. Andere sagen in Richtung Hölle. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, alle Menschen sind unterwegs, entweder dorthin oder dorthin. Und wenn du unterwegs bist, dann kannst du es als Verbitterter, als Verkrampfter, aber auch als einer tun, der dazu gedrängt wurde. Andere schlendern so gleichgültig dahin, so richtig lustlos. Und wieder andere sind freudig, unverkrampft und zielgerichtet unterwegs. Die meisten Menschen sind bereits im Kleinkindalter unterwegs. Zum Beispiel ganz bewusst zum Kinderspielplatz oder dann in den Kindergarten, später in die Schule und dann während der Ausbildung oder des Studiums oder zum Arbeitsplatz ist man erneut unterwegs. Auch Rentner sind unterwegs. Und wenn es nicht mehr möglich ist, alleine zu Hause zu wohnen, dann geht man in ein Seniorenheim. Auch Senioren sind unterwegs. Heute Morgen
waren wir nach dem Aufstehen in unserer Wohnung unterwegs.
Wir waren unterwegs von einem Zimmer in das andere.
Und dann anschließend hier in die Gemeinde. Und jetzt sitzen wir hier und hören das Wort Gottes und anschließend werden wir wieder unterwegs sein, entweder nach Hause oder woanders hin. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr sind Menschen unterwegs. Ihr Lieben, das Unterwegssein kommt erst mit dem Tod zum Stillstand.
Und bei Jesu kommen beginnt ein neues, aber total anderes Unterwegssein, denn dann dominieren volle Gesundheit, Freudigkeit und Dankbarkeit.
Ihr Lieben, Menschsein heißt Unterwegssein, geistig, aber auch körperlich. Und die Heilige Schrift, das Alte und das Neue Testament berichten kontinuierlich von Einzelpersonen, von Gruppen oder von Völkern, die unterwegs waren. Zum Beispiel der Abraham war unterwegs von Haran nach Sichem mit seiner ganzen Sippe. Oder der Großknecht Eliezer von Hebron nach Mesopotamien. Denn dort sollte eine Frau suchen für seinen Herrn Isaak. Familie Elimelech von Bethlehem war unterwegs in das Land der Moabiter, weil es in Israel eine ganz schlimme Hungersnot gab. Und Daniel und viele Gefangene waren unterwegs von Jerusalem nach Babylon. Und ich könnte fortfahren. Ähnliches lesen wir im Neuen Testament. Familie Josef, Maria und Jesus waren unterwegs von Bethlehem nach Ägyptenland. In Scharen gingen die Menschen hinaus zu Johannes dem Täufer in die Wüste. Und Jesus predigte in Dörfern, in Städten das Evangelium und heilte Kranke. Auch hier, Leute waren unterwegs. Und ich komme nun zu der Begebenheit im Alten Testament, die ich ein wenig näher beleuchten möchte. Diese Begebenheit steht im 2. Mose, Kapitel 13, und dort werden wir die Verse 20 bis 22 lesen. Dort wird uns berichtet, dass das Volk Israel aus Ägypten wegzog und marschierte in Richtung Kanaan. 2. Mose, Kapitel 13, und lass dieses Kapitel aufgeschlagen, weil wir einige Verse daraus lesen werden. 2. Mose, Kapitel 13, vom Vers 20. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei der Nacht. Vor 3.500 Jahren zogen die Israeliten von Ägypten weg in Richtung Kanaan. Ihr Navi und ihr unbeschreiblicher Schutz war der Herr. Am Tag schützte der Herr Israel vor der Hitze durch eine Wolkensäule, durch eine riesige Wolkensäule. Und diese Wolkensäule gab nicht nur Schatten, sondern sie war auch der Führer für das Volk Israel. Und in der Nacht schützte der Herr sein Volk durch die Feuersäule. Die Feuersäule war ein Schutz bei der Kälte während der Nacht, aber zugleich war sie auch ein Schutz gegen die angriffsfreudigen wilden Tiere. Der Marsch durch die Wüste abverlangte von den ehemaligen Sklaven absolutes Gottvertrauen. Gottvertrauen bezüglich Essen, Trinken, Wegführung, Schutz, Beistand bei Krankheit und Tod. Auch du und ich sind unterwegs, unterwegs aus der Versklavung durch die Sünde in das gelobte Land. Ihr Lieben, wir sind noch nicht zu Hause, aber wir sind unterwegs nach Hause, in die himmlische Heimat. Und unterwegs sein heißt, in Bewegung sein und in Bewegung bleiben. Damit wir, die wir unterwegs sind, auch wirklich das Ziel erreichen, ist es unerlässlich, sinnbildlich gesprochen, der Wolken und der Feuersäule zu folgen. Unsere Wolken und Feuersäule, unser Navi, ist die Bibel, ist das Alte und Neue Testament. Im Psalm 119, im Vers 115, ein ganz bekannter Vers, sagt der Schreiber: Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, es macht meinen Weg hell. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, es macht meinen Weg hell. Bevor die Israeliten sich auf den Weg von Ägypten nach Kanaan machten, mussten sie überlegen und auch Entscheidungen treffen. Was nehmen wir mit? Und was lassen wir zurück? Was lassen wir los? Wovon trennen wir uns? Wie wir wissen, haben sie manches Gedankengut, das in den Augen Gottes ein Greuel war, mitgenommen. Zum Beispiel den Götzendienst, die Anbetung eines Kalbes, auch materiellen Reichtum, der sie zum Sündigen verführte, war in ihrem Gepäck. In der Wüste am Berge Sinai mussten sich die Israeliten von ihrem Ballast trennen. Haben wir, die wir unterwegs sind nach Kanaan, noch ägyptisches Gedankengut im Gepäck und ägyptische Gewohnheiten? Und wie ist es mit dem Gebundensein an das Materielle? Gibt es Dinge in unserem Alltag, die uns viel Zeit rauben, sodass wir wenig Zeit haben für das Gespräch mit Gott und für das Bibelstudium? Natürlich können gute und nützliche Dinge viel Zeit in Anspruch nehmen, und trotzdem sollten wir immer wieder Inventar machen. Ihr Lieben, bei der Inventur geht es darum, dass wir das ablegen, das hinderlich ist auf dem Weg in die himmlische Heimat. Und dass wir das behalten, dass wir das mitnehmen, was wirklich nützlich ist, um anzukommen. Dazu einige Erfahrungen, die ich miterleben durfte. Ilse war eine überzeugte und eine praktizierende Christin in einer Großkirche. Als Ilse sich entschied, ganz bewusst dem Herrn Jesus zu folgen, wurde ihr klar: In meinem Leben gibt es Dinge, die hinderlich sind auf diesem Weg in das Reich Gottes. Und so trennte sich Ilse unter anderem von einer lebensgroßen fraulichen Figur. Diese hat sie immer wieder verziert, eine Kerze davor gestellt und sie angebetet. Aber auf dem Weg dorthin zum Reiche Gottes hat sie das losgelassen. Ich selbst trennte mich von einem Götzen. Es war ein ganz bestimmtes Kartenspiel, das für mich zu einer Leidenschaft geworden war. Damit will ich nicht sagen, dass das Kartenspielen im Allgemeinen Sünde ist. Es gibt ja Kartenspiele, die regeln meine Gedankenwelt ab oder erweitern meinen Horizont. Und es gibt auch wunderbare biblische Kartenspiele, wo mein biblisches Wissen auf den Prüfstand gestellt wird oder vergrößert wird. Harald hat das Trainieren einer Jugendmannschaft aufgegeben, weil es zu seinen Aufgaben gehörte, den Kindern beizubringen, wie man geschickt den Gegner fault. Und Angela war schon seit Jahren unterwegs, von Ägypten nach Kanaan. Und während ihres Unterwegsseins wurde ihr bewusst, ich habe einen Ballast mitgenommen. Und dieser Ballast bestand in einem ganz teuren, wertvollen Ring. Und immer wenn sie diesen Ring trug, dann musste sie ihn so tragen, damit jeder ihn sehen konnte und jeder ihn bewunderte. Angela bemerkte, der Ring macht mich eitel. Und der Ring bedeutet mir zu viel. Und so legte sie diesen kostbaren Ring ab, den sie auf die Wanderung mitgenommen hat. Ich spreche jetzt nicht über allgemeine Ringe, sondern das war schon ein Brummer, der aufgefallen ist. Ich denke an Mark. Mark war seit 5 Jahren unterwegs. Unterwegs von Babylon in das Reich Gottes. Mark hatte eine Schwäche, das Fernsehschauen. Er war fernsehsüchtig. Mindestens 3 Stunden am Tag hat er Fernsehen geschaut. Und somit gab es wenig Zeit für andere Dinge. Und als das dem Mark bewusst wurde, da stimmt etwas in meinem Leben nicht, hat er das Fernsehgeben aufgegeben, also diese stundenlange Sitzen vor der Glotze. Natürlich hat er weiter im Fernsehen geguckt, aber nicht stundenlang. Ihr Lieben, die ihr heute Morgen hier seid, gibt es in unserem Leben Dinge, die wir mit auf die Reise genommen haben in den Himmel? Gibt es Dinge, die wir ablegen sollten, die wir loslassen sollten, wie das alttestamentliche Israel oder wie Toto es loslassen sollte, aber wollte nicht? Was hindert dich und mich daran, das loszulassen, was uns hindert? Angela und Mark haben es losgelassen. Und sie sind bis heute freudige und glückliche Christen. Ich komme zu unserem Ausgangstext im 2. Mose Kapitel 13 zurück und ich möchte nochmal die Verse lesen, 2. Mose 13 und dort die Verse 20 bis 22, 2. Mose 13 ab Vers 20. So zogen die Israeliten aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei der Nacht. Ich lese nochmal den Vers 22. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei der Nacht. Wisst ihr, was das praktisch heißt? Auch in Zeiten der Untreue war der Herr für Israel da. Niemals hat der Herr während dieses Unterwegsseins Israel losgelassen. Ihr Lieben, dasselbe gilt auch für uns. Für uns, die wir im Neuen Testament leben, in dieser neutestamentlichen Zeit. In Hebräer heißt es, ich will dich nicht verlassen, nie werde ich mich von dir abwenden. Getrost können wir sagen, der Herr ist mein Helfer. Und ich brauche mich vor nichts zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Ich brauche mich vor nichts zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Das ist Trost für dich und für mich. Das ist Ermutigung für uns, die wir unterwegs sind, und es schafft eine ganz tiefe Geborgenheit. Als christliche Pilger sind wir noch nicht am Ziel. Paulus schreibt: Mir ist klar, dass ich noch nicht vollkommen bin und dass ich das Ziel noch nicht erreicht habe. Doch ich setze alles daran, um das Ziel zu erreichen. Und diese Worte schrieb der Paulus ungefähr in der Zeit zwischen 62, 63 nach Christus. Derselbe Paulus schreibt 3-4 Jahre später, dass er das Ziel erreicht hat. In den Jahren 62, 63, ich habe es noch nicht erreicht. Aber etwa 3-4 Jahre später schreibt er, ich habe es erreicht. Und ich möchte mit euch diesen Text lesen im 2. Timotheus Kapitel 4 und dort die Verse 7 und 8. 2. Timotheus Kapitel 4 und dort die Verse 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an seinem Tag geben wird. Aber nicht nur mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ich bin angekommen, sagt Paulus. Und ich werde ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Unterwegs mit Jesus und das Ziel erreichen, das wünsche ich dir und mir. Gnade sei mit uns allen und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.